Ich bin Curly und zusammen mit Brit bin ich Gastgeber bei Foodie und Brudi, dem besten Food-Podcast der Welt. Nach der Doppelfolge mit unserem neuen Stammgast Hans-Peter Wodarz, a.k.a. HPW, Jahreswechsel und Winterpause geht es weiter mit dem extrem freshen Start ins Jahr 2022. Endlich mal mit einem weiblichen Gast, nämlich Maxi Wetzel, Gründerin des Frühstück 3000. Oha, was ein Name. Bei ihr kann sogar ich frühstücken gehen, nämlich nachmittags. Win, win, win. Habt ihr Foodie und Brudi schon abonniert? Lasst uns doch mal ein Abo da und sagt Hallo auf Instagram oder sagt Hallo im Hotel Orania, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in der schönen Suite 102. Aber bitte nicht, während wir aufnehmen. Heute mal kurz und knackig. Wir haben alle Bock auf Frühstück, also let's go, Brit!
Curly.
Ja.
Curly, was hast du heute gefrühstückt?
Eine Mandarine.
Nur eine Mandarine?
Ja, ich bin echt nicht so der Frühstücksdude, weil meistens stehe ich so spät auf, dass ich halt dann schon direkt Mittag esse.
Aber du kannst auch spät frühstücken.
Ja, ich weiß. Aber irgendwie so mittags habe ich dann nicht mehr so diesen Vibe so, oh, ich mache mir jetzt irgendwie chillig ein Spiegelei und irgendwie trinke einen Kaffee. Mittags bin ich dann schon so direkt im Tag drin irgendwie. Da brauche ich dann direkt sowas, so ein Tagesessen, sonst irgendwie komme ich mir da so zu spät vor. Ja, so ein Döner oder so halt. Oder irgendwie ein Fleischkissbrötchen oder so. Oder eine Pizza, egal.
Ich kann immer frühstücken.
Was frühstückst du denn dann?
Okay, heute gab es Nutella-Toast.
Ja, aber das ist für mich voll das Frühstücksding. Das würde ich so über den Tag über, glaube ich, würde ich keinen Marmeladentoast oder so essen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind für mich so krass mit Frühstück verbunden, wie so Spiegelei, gekochtes Ei, Marmelade, Nutella, was noch? Müsli. Ah, ja, doch, Müsli schon auch. Das sind eher so Sachen, die gönne ich mir dann eher so am Wochenende, wenn ich dann am Wochenende würde ich auch um 12 erst so frühstücken mäßig, da geht es klar, aber so unter der Woche kriege ich das irgendwie nicht hin, weil meistens stehe ich dann so spät auf, dass ich direkt ins Studio muss oder so, da habe ich dann auch gar keine Zeit mehr.
Also tatsächlich frühstücke ich ganz oft nicht, weil es zu früh ist, aber Frühstück ist für mich unabhängig von der Tageszeit. So, ich habe letztens auch ein paar Mal abends Rührtofu gemacht.
Das habe ich gesehen, ja.
Oder so ein Bauernfrühstück mit so Gewürzgürkchen noch drin und eine gekochte Kartoffel dann mit angebraten.
Die Gewürzgürkchen waren übrigens auch in einem Laden, in dem wir waren, im Bauernfrühstück drin, wenn ich mich richtig erinnere.
Tatsächlich, ich erinnere mich auch.
Wir waren nämlich schon im Frühstück 3000, weil heute haben wir wen zu Gast?
Unsere allererste Gästin, was mich besonders freut, nämlich Maxi Wetzel von
Frühstück 3000. Und ich würde von ihr nämlich gerne mal wissen, ob sie auch den ganzen Tag frühstücken kann oder ob es bei ihr auch so feste Zeiten gibt. Aber ich nehme mal an, sie ist eher so ein All-Day-Breakfast-Mensch.
Ja, bestimmt. Sonst macht man keinen Frühstücksladen auf, der nur Frühstück von morgens bis abends.
Macht Sinn, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht.
Wir fragen sie einfach.
Wir fragen sie einfach. Herzlich willkommen, Maxi Wetzel.
Herzlich willkommen, Maxi Wetzel. Und ich könnte nicht glücklicher sein, denn du bist unsere allererste Gästin. Schön, dass du da bist.
Zur Zeit.
Mir war schon aufgefallen.
Ja, mega cool. Du bist Mitgründerin vom Frühstück 3000. Und hast schon ganz viele bekannte Häuser abgeklappert, wenn wir das so sagen dürfen, und sind sehr gespannt auf ein paar Insights von dir, wie man vom Lorenz Adlon Esszimmer zu einem All-Day-Long-Frühstücksladen kommt. Ich muss jetzt erst nochmal den Hund kraulen, der drückt sich gerade so krass auf mein Bein. Wir freuen uns natürlich über unseren Special Guest Crispy.
Yes.
Das ist Überraschung für Curly und mich. Wir sind nämlich beide auch HundebesitzerInnen.
Yes, freudige Überraschung. Ist ja immer gut. Das beste Gastgeschenk bisher.
Der bleibt aber nicht hier.
Damn!
Ah, schade.
Wie kommt man denn auf die Idee, einen Frühstücksladen zu gründen, nachdem man, wie Britt schon gesagt hat, im Lorenz Adlon Esszimmer war? Einfach weil Frühstück deine komplette Leidenschaft ist oder hat es einen anderen Hintergrund?
Es gab verschiedene Gründe dafür. Also zum einen, wir sind ja zu dritt und kommen eigentlich alle aus der Sterne-Gastronomie. Also haben alle mal das Adlon durchlaufen. Martin und ich in der Ausbildung. Und Lukas war dann später dort in der Küche. Also zum Ersten wollten wir nicht mehr tagsüber arbeiten. Nicht mehr abends arbeiten, Entschuldigung. Wir wollten nicht mehr abends arbeiten, sondern eher aus der Nacht raus und normale Arbeitszeiten haben. Zum anderen hat uns selbst so ein Frühstücksladen gefehlt. Also dadurch, dass wir abends gearbeitet haben, kannst du eigentlich nur tagsüber irgendwo hingehen. Und das gab es zu dem Zeitpunkt in Berlin einfach nicht. Also ein guter Laden, wo man vernünftig essen gehen kann, wo man einen guten Service hat und eigentlich dieses Abendkonzept in den Tag übersetzt bekommt. Und nachdem dann halt so ein paar Stationen durchlaufen waren, also man kann dann auch nur so viele Restaurants mitnehmen, in denen man arbeiten kann und will. Irgendwann ist dann das Limit erreicht und dann macht man halt was Eigenes oder man verlässt die Gastronomie.
Zum Glück hast du dich für das Erstere entschieden. Und voll nice, dass du im Endeffekt oder ihr aus so einer Sache, die einem selber gefehlt hat, einfach so das Konzept entstanden ist. Das sind ja meistens die besten Sache, wenn man einfach sagt, ey, das gibt's nicht, also mach ich's. Voll gut. Und hat der Name, ich weiß, ihr habt auf Insta ein eigenes Highlight dafür, ich hab's mir aber extra nicht angeschaut, hat der Name vielleicht irgendwas mit der Videothek, die vorher da drin war, zu tun?
Nicht mit der Videothek, das war, glaube ich, Video World, was da vorher drin war. Aber es gibt ja noch ein paar andere interessante Läden in Berlin, die Zahl im Namen haben. Also es gibt ja das Ficken 3000, es gibt das Kumpelnest 3000, gleich bei uns um die Ecke in der Potsdamer Straße. Es gibt eine Bäckerei 2000, also das ist sogar eine Kette, würde ich sagen. Da gibt es einige davon.
Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Es gibt... Was gibt's noch? Bett 3000, so ein Wettstudio. Also es gibt alles Mögliche.
Blume 2000,
genau. Und jetzt, wo wir diesen Namen haben und man da ein bisschen fokussierter sogar drauf ist, findet man immer mehr, wo diese Zahl drin ist. Also es gibt eine Fritzbox 3000. Es gibt irgendwie so unsere Tastatur hinten bei uns im Office ist Cherrypad 3000. Also es ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das so ein interner Industriestandard ist.
Schreib 3000 drauf. Ja, aber 3000 klingt, also ich finde es besser wie Frühstück. Frühstück 3000 ist irgendwie nice. Ich finde, der Name hat direkt irgendwie Lust auf mehr gemacht.
Ja, vor allen Dingen, weil man immer denkt, wenn da so ein, also keine Ahnung, Blume 2000 oder Video 5000, I don't know, dann verbindet man das immer mit so einem schäbigen Laden. Und bei euch ist es ja das komplette Gegenteil, ne? Wenn, ich denke, wir können auch verraten, dass Curly und ich schon bei euch frühstücken waren.
Ja. Waren wir?
In Vorbereitung auf diese Folge. Und, auch euer Logo ist ja so überhaupt nicht 3000-mäßig. Und das ist cool, diese Gegensätze einfach auch zu verbinden.
Genau, das war die Idee eigentlich dahinter. Also diese billige und diese schmuddelige Einfachheit, die man eigentlich mit dieser Zahl in Verbindung bringt, das so ein bisschen rauszulösen und da wirklich was Schönes und was Geiles draus zu machen. Also wenn du halt so ein bisschen was im Kopf hast, was mit so einer Zahl verbunden ist, und dann läufst du in den Laden rein und hast eigentlich so einen richtigen Wow-Effekt. Ist aber trotzdem was ganz einfach zu merken ist. Und wenn man eben auch aus Berlin kommt und den Hintergrund hat, dann weißt du halt, okay, da gibt es Läden, die sind halt so gar nicht 3000, obwohl es draufsteht. Und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, also genau das umzudrehen. Mhm.
Wann kam der Gedanke zu dem Laden? Weil ihr generell, wenn man aus der Gastro kommt, nicht richtig frühstückt und immer super spät aufsteht? Oder bist du generell Frühstücksfanin?
Eigentlich nicht. Also ich habe lange Zeit überhaupt nicht gefrühstückt. Was ist, also so ganz klassisches Frühstück, Croissant, Marmelade ist überhaupt nicht mein Ding. Ansonsten eher ja mittags, dadurch, dass man halt spät aufsteht. Und deswegen ist auch relativ schnell diese Idee nicht so ein klassisches Frühstück zu machen, sondern gleich in so ein Tageskonzept eigentlich eher reinzugehen, sofort klar gewesen. Und entstanden ist das, also das war eigentlich ein schleichender Prozess. Das fing so vor 4, 5 Jahren ungefähr an, dass wir so festgestellt haben, auch durch viele Reisen, die man gemacht hat, man gesehen hat, ey, das geht ja irgendwie auch anders als eine Wurst-Käse-Etagere mit dieser klassischen Physalis, wo das Blatt dann noch nach außen aufgerollt ist. Und Honigmelone ist dann auch so das Exotischste, was man eigentlich finden kann auf so einer Platte. Und wir haben dann halt gemerkt, cool, das kann man einfach auch irgendwie anders machen. Ja, und dann haben wir angefangen, halt das so ein bisschen auszureifen, die Idee, ne? Und Ideen zu sammeln und...
Das sind die Special Effects, die hier eingeblendet werden.
Alles gut.
Crispy liegt unterm Tisch und betreibt gerade Nagelpflege.
Sehr löblich. Das sollte ich auch mal wieder machen.
Oder und Socken aus und Crispy reinlassen.
Dann fallen ja alle um am Tisch. Ihr habt auch, ich habe gesehen, ihr habt auch selber da richtig viel renoviert und so, wo ihr den Laden eröffnet habt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade frisch umgezogen und in der gleichen Phase wie ihr damals. Aber hattet ihr dann auch schon von vornherein nicht nur diesen Frühstücksladen, also nicht nur dieses Konzept vom Frühstückladen, sondern wusstet ihr auch schon, wie das aussehen soll, wie das Style sein soll, oder habt ihr euch da einfach so drauf eingelassen?
Nee, also wir haben keinen konkreten Plan gehabt. Wir haben erstmal ganz lange nach einer Location gesucht und als allererstes war die Idee, nach Mitte zu gehen, weil das erstmal so einleuchtend ist. Das haben wir uns dann aber relativ schnell anders überlegt. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal gibt es kaum Immobilien in Mitte oder zu dem Zeitpunkt, das war ja kurz bevor Corona anfing, dass wir das gemacht haben. Und du findest einfach keine Immobilie in der Größenordnung, was dann auch noch irgendwie bezahlbar ist.
Knapp 2 Jahre ist das her, oder?
Genau, also wir haben vor jetzt genau 2 Jahren eigentlich den Laden bezogen praktisch. Ja. Und dann sind wir durch Schöneberg gefahren, zufällig. Ich kannte die Bülowstraße auch gar nicht. Und wir sind da vorbeigefahren und dann war da halt dieser riesen Eckladen. Und es stand dran, zu vermieten, provisionsfrei.
Ja, Beste.
Und nachdem wir da vorher so Makler am Start hatten, die tatsächlich so 20.000, 30.000 Euro Provision haben wollten, dafür, dass sie dir mal kurz die Tür aufschließen.
Das ist echt immer hart.
War das schon mal so, ja, geil. Und dann sind wir halt reingelaufen. Das hat genau allen Kriterien entsprochen, die wir uns vorher halt gesetzt hatten. Also Eckladen, bodentiefe Fenster, alles offen, ohne Wände drin. Also der Grundriss war schon da. Und das war dann erstmal so ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben, wir machen das. Und tatsächlich das Erste, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie sich das entwickelt hat, das war alles so Schritt für Schritt. Das Erste, was wir tatsächlich gekauft haben, waren die Stühle. weil das so was war, was für uns total wichtig war, dass wir bequeme Stühle haben, weil das einfach total nervt, wenn du irgendwo hingehst und du rutschst auf so einem Holzstuhl rum und merkst schon eigentlich nach einer halben Stunde, dass du dich da nicht wohlfühlst. Und da ist auch richtig viel Budget reingeflossen in diese Stühle. Zum Glück haben wir die schnell gekauft, weil später wäre das nicht mehr möglich gewesen.
Ja, am Makler gespart, in die Stühle investiert. Ja, die waren richtig bequem.
Ich habe ja auf der Bank gesessen.
Es ist im Endeffekt das gegenteilige Konzept von Andy Tuffenzammer aus dem Beats and Roots, der uns erzählt hat, er hat extra Betonbänke reingestellt, dass die Leute nur 20, 30 Minuten bleiben und direkt wieder gehen, dass die Neuen kommen können. Ja. Ich finde aber auch das gemütliche Konzept sehr ansprechend, muss ich sagen.
Das ist witzig, ich bin letztens beim Beats and Roots vorbeigelaufen, habe das gesehen und dachte, habe mir überlegt, ob das wirklich der Grund dahinter ist, weil das sieht echt unbequem aus.
Ja, das hat er gesagt, das haben die sich so überlegt, dass die Leute da halt echt nur zum Essen hingehen und nicht da noch länger abchillen wollen.
Aber in Hamburg und Frankfurt ist es nicht so gut angekommen, deswegen haben die Kisschen gemacht oder irgendwie was, ne? Das ist die Story dahinter.
Da haben sie die Soft-Version davon gemacht, aber in Berlin sind sie hart geblieben auf jeden Fall. Ja. Also als erstes kamen die Stühle sozusagen.
Genau, als erstes kamen die Stühle, dann stand das irgendwie so im Raum, wann sucht man denn jetzt die Wandfarbe aus? Also dann entsprechend passend zum Stuhl kam die Wandfarbe und dann kamen irgendwie die Bänke. Also es ist ja alles angefertigt worden, was da drin ist, inklusive der Bar. Und also wir haben ja nichts gekauft, was irgendwie fertig war, sondern es ist alles zugeschnitten worden. Und Das hat sich dann so peu à peu irgendwie immer weiterentwickelt. Dann stand halt die Frage im Raum, was nimmt man für Tische? Ja, also alles durchprobiert, verschiedene Muster irgendwie bekommen. Die Lampen, das, also wir haben das in Zusammenarbeit mit Holger Schwarz gemacht, der Architekt ist. Der hat dann auch viel so technische Zeichnungen gemacht und die Umsetzung gemacht. Und dann stand halt das Thema Lampen irgendwie im Raum. Und das kam dann auch irgendwie so dazu, dass wir gedacht haben, okay, wir brauchen auf jeden Fall, also Beleuchtung ist wichtig, aber ist jetzt in dem Fall, dadurch, dass wir ein Tagesgeschäft haben, nicht so wichtig ja. wie in einem Abendladen, weil das ist auch was, was total dir den Abend versauen kann, schlechtes Licht.
Ja.
Und dann ja, sind wir irgendwie auf die Lampen gestoßen, dachten so, ja geil, wir haben viel Platz, dann haben wir da halt 60 Lampen reingehangen.
Voll geil.
Also was wir auch selber gemacht haben, wir haben ja wirklich alles selbst gemacht, von angefangen von Tapete abkratzen mit einem Spachtel bis austarieren, wo die Markierungen an der Decke sind, um die Lampen aufzuhängen. Und also vieles, was man jetzt nicht sieht, war wirklich nervenraubend.
Ich habe auch gerade Tapeten abgekratzt.
In dieser Umbauphase, ne? Also, ja.
Aber umso nicer, wenn man es dann geschafft hat und weiß so, boah, da hinten, das habe ich selber gebohrt, das habe ich selber gestrichen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie man sich danach irgendwie auch freut, wenn man das in Handarbeit geschafft hat, irgendwie so. Weil ja, ich meine, machen lassen kann ja jeder.
Ja, oder auch die Sachen aussuchen, ne? Ich hatte ja auch mal ein eigenes Café, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber die ganzen Möbel auch auszusuchen, dann zu gucken mit der Farbe, das ist auch so ein geiler kreativer Prozess. Da steckt auch super viel Herzblut einfach dahinter und mein Interior Herz ist tatsächlich sehr hoch gehüpft, als ich bei euch rein bin, weil es hat mir auch mega gut gefallen.
Ja, es ist auch immer schön, so das Feedback zu bekommen, wenn jemand reinläuft und halt fragt, ey krass, wer hat denn den Laden designt? Und dann ist es so, ja, also wir haben da viel in Eigenregie gemacht und man hätte das gar nicht gedacht, dass das tatsächlich dann mal so aussieht. Also ich weiß noch, der Moment, als man das erste Mal in diesen fertigen Laden reingelaufen ist, da ist schon fast irgendwie das Herz in die Hose gerutscht, weil das wirklich krass war, als es dann irgendwann fertig war.
Vor allem auch, wenn man die Transformation selber kennt, wie es davor halt aussah und wie es jetzt aussieht, das ist bestimmt nochmal krasser. Und wann macht ihr denn abends zu?
Also wir schließen offiziell um 16 Uhr und sind dann um 18 Uhr, also in der Woche ein bisschen früher, am Wochenende so um 18 Uhr ungefähr raus. Wenn dann alles fertig ist, aufgeräumt, Abrechnung gemacht, alles für den nächsten Tag vorbereitet.
Also das mit dem freien Abend hat geklappt?
Ja, also man ist dann auch einfach fertig. Ist jetzt nicht so, dass ich abends noch irgendwas machen kann oder will, aber also es sieht erstmal immer ganz nett aus. Öffnungszeiten 8 bis 16 Uhr sind ja sehr humane Zeiten, aber ist ja noch ein bisschen Vorlauf und auch noch Nachbereitung. Und das sind dann auch nicht immer nur 8 Stunden, die da drin stecken. Aber auf jeden Fall ist es schon mal besser, als morgens um 3 oder 4 erst nach Hause zu kommen.
Kam im Zuge dessen dann auch der Hund oder war der schon vorher da?
Nee, der war schon vorher da. Der war auch schon vor Corona da.
Sehr cool. Wie habt ihr zusammen die Frühstückskarte entwickelt? Sind da eure Lieblingsgerichte drauf oder seid ihr irgendwie großartig durch Berlin gefahren oder habt ihr Inspirationen aus den Häusern gehabt, in denen ihr gearbeitet habt?
Also wir haben angefangen, so Probekochen immer mal zu machen in Vorbereitung auf den Laden. Da waren erstmal ganz einfache Sachen dabei. Rührei mit Trüffel oder Burrata mit Tomaten. Also irgendwie so ganz simple Sachen. Wie die Karte jetzt ist, das ist eigentlich nicht so, wie wir das ursprünglich mal uns vorgestellt hatten, weil das ja teilweise auch also wirklich aus diesem Frühstückskontext rausgelöst ist. Das ist dann immer so ein Prozess, also irgendwie hat jemand eine coole Idee und dann nehmen wir das drauf, gucken, wie das halt läuft. Wenn es gut läuft, bleibt es. Wenn man merkt, es kommt nicht so gut an, dann nehmen wir das wieder runter. Wir hatten ja auch vor der Eröffnung ein Jahr lang so eine Pop-Up-Reihe gemacht und das war eigentlich schon wegweisend dafür, was letztendlich funktionieren kann. Also man hat da so Sachen ausprobiert und hat gemerkt, okay, das wird angenommen oder die Leute sind jetzt auch nicht überfordert oder finden, dass das gar nicht so richtig passt. Mhm. Und jetzt haben wir ja diese Chicken-Waffel auf der Karte. Ich weiß nicht, ob wir die. Also, du bist ja vegan, ne?
Ja.
Ich habe es gestern gesehen.
Und das war jetzt was, wo ich niemals gedacht hätte, dass sowas mal auf der Karte landet. Aber das hat sich dann irgendwie im Lockdown, im zweiten, als wir angefangen haben, so Takeaway zu machen, musste irgendwas her, was man auf die Hand essen kann. Und dann war halt dieses Chicken-Sandwich da. Und das ist einfach so gut gelaufen, dass wir das jetzt dagelassen haben. Also,
ja. Chicken zieht sich hier, egal in welcher Form, durch den Podcast.
Super crazy.
Also Fried Chicken und Chicken und Waffles, das scheint auch in der Sterne-Gastronomie beliebt zu sein.
Angekommen zu sein. Also letztendlich ist auch, wenn irgendein Gericht auf der Karte ist, wo man denkt, okay, das funktioniert nicht als Frühstück, im Zweifelsfall kommt dann oben ein Ei drauf. Und dann geht es.
Wer frühstückisiert.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Aber hattet ihr diese Idee für die Pop-Ups schon, als ihr wusstet, okay, wir wollen auch einen eigenen Laden machen? Oder hat sich eher die Idee für den eigenen Laden aus den Pop-Ups rauskristallisiert?
Wir sind angefragt worden von Billy Wagner aus dem Nobelharten Schmutzig vor 2 oder 2,5 Jahren jetzt. Die wollten was machen zur Eat Berlin, zu diesem Food-Festival. Mhm. Da die sonntags geschlossen haben, kam für die nur sonntags in Frage. Und dann haben die halt gedacht, okay, dann lass uns doch irgendwie Frühstück machen. Und der wusste natürlich über die Idee Bescheid und hat dann gemeint, warum fragen wir dann jetzt nicht Maxi, ob die das machen wollen, hier, ob die das übernehmen wollen. Und das war eigentlich so der Anstoß dafür, dass wir gesagt haben, ja, eigentlich ganz cool, lass uns das jetzt mal einmal im Monat machen, um überhaupt mal das auch wirklich in einem realistischen Kontext auszuprobieren und nicht nur zu Hause mit Freunden am Tisch. Und so kam das. Und dadurch, dass wir so viel Kontakte haben aus den letzten 15 Jahren von Freunden oder Bekannten oder auch Läden, wo wir gearbeitet haben, war das relativ easy, da Unterstützung zu finden und eingeladen zu werden oder anzufragen, ob wir halt einen Laden übernehmen können, was halt auch krass ist. Also wir haben da teilweise 40, 50 Gäste gehabt. Ist schon mal ein guter Vertrauensvorschuss zu sagen, ich überlasse dir jetzt den Laden, ja, wenn halt keiner da ist. Aber es haben echt viele gemacht und das war auch wirklich hilfreich.
Wir übernehmen den Laden. Frühstück 3000 kommt.
Ihr habt ja den Laden zu dritt gegründet. Wie habt ihr zusammengefunden? Weil ich stelle mir das auch immer schwierig vor, mit anderen Menschen so einen Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. Man kriegt ja, ich war ja selbst auch in der Gastro, und kriegt da auch viele Geschichten mit und erlebt selbst viel. Da braucht man ja schon eine gute Basis, um zu dritt einen Laden zusammen aufzumachen.
Also Martin und ich kennen uns seit der Ausbildung. Wir haben zusammen die Ausbildung im Adlon damals gemacht als Hotelfachmann und Hotelfachfrau. Also das ist jetzt 16 Jahre her. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Und Lukas und Martin haben sich kennengelernt, weil die mal zusammen in der WG gewohnt haben. Und so ist das dann entstanden. Also Martin hat dann praktisch diese Punkte verbunden und uns dann halt auch in dieser Idee zusammengeführt. Aber das ist halt wirklich aus einer sehr langen Freundschaft heraus entstanden. Und also wirklich auf Holz geklopft. Wir sind uns da alle relativ sicher, dass es gut funktioniert. Das ist natürlich keine Garantie, weil Business und Freundschaft halt auch nochmal zwei verschiedene Sachen sind. Aber ich denke, wir haben da echt eine gute Kombi gefunden. Aber ich muss auch sagen, dass es immer ein Thema war, schon vor Gründung der Firma, dass wir gesagt haben, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, was in die Hose gehen kann, ist, dass die Freundschaft dran zerbricht. Ja. Also nicht, dass das Business nicht funktioniert, sondern dass wirklich die Freundschaft das nicht aushält. Aber bisher läuft's gut.
Sehr gut. Sehr cool. Es hat schon so dramatisch angefangen. Es hat schon so. Und jetzt möchte ich bekannt geben, dass... Und als ihr dann angefangen habt, hattet ihr da wahrscheinlich noch ein bisschen eine andere Karte oder war die genau schon so wie jetzt? Oder habt ihr da über die Jahre jetzt wie mit dem Chicken und Waffles, habt ihr immer mal wieder was dazu, was weggemacht, so ein bisschen ausprobiert?
Also es geht immer mal was runter, es kommt immer mal was Neues drauf. Wir haben auch also so eine Wurst- und Käseplatte auf der Karte, was natürlich sehr simpel ist. Muss man haben, um einfach auch... was anzubieten, womit jeder klarkommen kann. Aber letztendlich ist das eigentlich immer ein fliegender Wechsel, würde ich sagen. Also so ein paar Klassiker, die wirklich
Ja, sorry, aber ein Continental-Frühstück habe ich bei euch nicht gefunden.
Eben, das habt ihr bestimmt danach erst auf die Karte genommen, oder? Das fand ich funny auf Insta, die Auszüge aus den Kommentarspalten waren auf jeden Fall sehr amüsant zu lesen.
Ja, es ist ein Fass ohne Boden. Ja, also es ist jeden Tag irgendwas Neues und
ich denke mir immer so, ey, ich bin über jeden Kommentar froh, jeder Kommentar ist Promo. Wenn ich irgendwas hochlade und die Leute haten darunter, dann denke ich mir, danke, Digga. Dankeschön für den Algo-Push.
Aber es ist auch so die Freiheit, die man sich dann nimmt, nachdem man auch in Sternehaus gearbeitet hat oder Margot bei Michael Hoffmann war eine Station von euch, Schnuppel hat einen Schmutzig, Grill Royal, dass man dann sich die Freiheit einfach nimmt und das so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder damit ein bisschen zu spielen. Ich meine, ich fand es mega geil, auch das Video, wo ihr die eine Kritik nachgespielt habt auf Instagram. Denke ich so, geil, richtig cool.
Wir sind, also dadurch, dass wir ja aus dem Hotel-Kontext kommen oder auch aus so Läden, wo es sehr, also oft sehr streng und sehr reglementiert vorgeht, was man machen kann und auch wie man sich zu verhalten hat, wie man dem Gast gegenübertritt.
Konservativ ein bisschen.
Ja, also das ändert sich natürlich jetzt alles. Vor 15 oder 20 Jahren war das, glaube ich, alles noch viel strenger. Inzwischen ist ja auch ein Service viel, viel lockerer, auch wenn man in den Sterneladen geht. Ist ja alles viel umgänglicher jetzt inzwischen. Ja. Trotzdem ist es natürlich super, dass man jetzt einfach wirklich machen kann, was man will. Und dass man auch Sachen sehr, sehr schnell umsetzen kann. Also, dass es nicht erst zum Restaurantleiter geht, dann geht es zum F&B-Manager, dann geht es zum Hotelmanager, dann geht es irgendwie an Regional Management und dann wird entschieden, okay, ihr dürft jetzt ein Gericht auf der Karte ändern oder man kauft jetzt noch eine zusätzliche Pfanne für die Küche, damit die kochen können. Also das ist halt echt cool, dass es wirklich alles sehr, sehr schnell und unkompliziert geht.
Die Abläufe einfach ein bisschen vereinfacht werden und man auch Sachen schneller ausprobieren kann wahrscheinlich, weil sonst gibt es ja gar nicht die Möglichkeit dazu, wenn man erst 6 Schritte durchgehen muss, ob ich jetzt noch ein Ei draufschlage oder nicht, dann wird man es wahrscheinlich nie erfahren, ob es besser ist.
Unbürokratischer
halt. Ja, du kannst ja wirklich schnell reagieren, also du kannst auch schnell auf Feedback eingehen, ne? Du kannst das ja aussortieren, was nimmst du jetzt mit und was nicht, aber es gibt natürlich auch, gibt ja nicht nur negative Kommentare, gibt ja auch viele Sachen, die wirklich gut sind und die stimmen. Und dann kannst du halt relativ schnell dich beratschlagen, okay, setzen wir das jetzt um oder nicht? Nehmen wir das ernst oder nehmen wir es nicht ernst? Und dann kannst du das tatsächlich am nächsten Tag schon machen.
Mega.
Und dann fühlen sich die Gäste auch ernst genommen. Also das ist ja auch gut, ne, dass man
darauf eingehen kann. Tatsächlich immer so wild, dass die Leute meistens, also Leute, die es gut finden, die kommentieren halt immer viel weniger, so, weil die halt so denken, ah, oh, ja, war geil. Und nur die Leute, die es halt irgendwas auszusetzen haben, die nehmen sich dann immer die 5 Minuten. Ich habe auch so ein paar Kollegen, die schreiben nie was, nur wenn die irgendwas scheiße fanden. Ich denke immer so, Dicker, ja, aber du musst es schon im Gleichgewicht halten. Du musst dann schon auch was schreiben, wenn du es gut fandest, weil sonst ist es irgendwie, bildet es ja nicht die Wahrheit ab. So.
Ja, aber ich glaube, es ist viel einfacher in der heutigen Zeit irgendwie abzuhaten, so in der Anonymität. Und Leute schreiben lieber anonym Hate-Kommentare als dann Lob.
Brit 5689 hat geschrieben.
Also schön wäre ja, wenn die Gäste auch ins Gespräch gehen würden, während sie da sind, ne, damit man drauf reagieren kann. Aber das passiert halt oft nicht. Und es ist dann alles immer okay und man fragt nach und alles ist in Ordnung. Und dann laufen die raus und schreiben eine anonyme Google-Bewertung. Und du siehst aber an dem Foto, dass er gerade da war. und man wünscht sich dann manchmal, dass man einfach ein bisschen besser ins Gespräch gehen könnte. Aber das ist halt manchmal nicht der Fall. Aber es ist auch in Ordnung. Also man muss das ja auch nicht alles so ernst nehmen.
Da fehlt dann die nötige Courage.
Ja.
Oft. Ja.
Wir fanden es gut. Ich habe deshalb auch keine Bewertung geschrieben. Ich hätte aber auch eine gute schreiben sollen. Oh nein, ich habe mir gerade ins eigene Fleisch geschnitten.
Wir müssen einfach nochmal hin.
Das stimmt.
Und dann essen wir und dann schreiben wir eine positive, anonyme Google-Bewertung. Und dann sieht Maxi und die anderen, krass, die waren gerade da.
Bei meinem Bild sieht man es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu unserer ersten Kategorie. Und zwar heißt die
Der Schnellkochtopf.
Der Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und zwar gibt es 10 Entweder-Oder-Fragen für dich und wir freuen uns auf deine Antwort.
Deine schnellen Antworten.
Deine schnellen Antworten, ja.
Scrambled Eggs oder Eggs Benedict?
Eggs Benedict.
Wachsweich oder flüssig?
Wachsweich.
French Toast oder Brotpudding?
French Toast.
Nutella mit oder ohne Butter?
Gar keine Nutella.
Trüffel oder Steinpilz?
Trüffel.
Jazz oder Klassik?
Klassik.
Marmelade oder Gelee?
Marmelade.
Die Frage haben wir eigentlich schon geklärt, aber ich stelle sie trotzdem: Früh- oder Spätstück?
Frühstück.
Croissant oder Brioche?
Brioche.
Und jetzt, um eine klassische Fernsehsendung des deutschen Fernsehs zu würdigen, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Vielen Dank dafür. Warum keine Nutella? Generell keine Schokoladenfreund oder einfach, weil es nicht ins Frühstück 3000 passt?
Ich finde generell, also Nutella generell ist ein schreckliches Produkt. Ich,
okay, sagen wir Schokocreme allgemein.
nicht Schokocreme allgemein. Also es gibt ja gute Schokocreme.
Die ohne Palmöl.
Die ohne Palmöl und die nicht nur nach Fett und Geschmack mit der Kabe schmecken. Ja. Aber Nutella finde ich unmöglich. Also
I feel you. Es ist nur immer diese Klassikerfrage, mit oder ohne Butter, die im Internet immer für sehr viel Aufruhr sorgt. Deshalb dachte ich, ich nehme die als Aufhänger, um auch zu der Frage überzuleiten, warum keine Cornflakes? Ich habe so eine riesige Schlagzeile gesehen. Es gibt alles, nur keine Cornflakes.
Weil das einfach
zu langweilig,
zu simpel ist. Und also Cornflakes kann ich zu Hause essen. Mein Anspruch ist immer, was ich zu Hause selber machen kann, ganz einfach. Warum soll ich dann irgendwo hingehen? Also Cornflakes kriege ich auch an jedem Frühstücksbuffet. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter Frühstück 3000. Die Hotelgäste eigentlich von diesen Hotelbuffets mal wegzuholen. Ja. Deswegen eigentlich auch der Standort dort, weil so viele Hotels in Kudamm-Nähe sind. Also du bist ja auch viel unterwegs. Es ist ja egal, in welchem Land und in welcher Stadt und in welchem Hotel du bist, das Frühstücksbuffet ist immer identisch.
Ja, stimmt.
Du kriegst ja überall Cornflakes, du kriegst überall das Müsli, du kriegst überall
gibt es die Multivitamin-O-Saft-Spender.
Ja, und überall die Wurst, die als Fächer dann aufgelegt ist.
Ja.
Und genau eben aus diesem Grund nicht. Und aus diesem Grund auch nicht fünf verschiedene Marmeladensorten, sondern halt eine, die dann aber immer hausgemacht ist. Und also das würde jetzt zum Beispiel auch nicht unseren Anspruch widerspiegeln, wenn wir jetzt Cornflakes servieren würden.
Ja, voll verstehe ich.
Was frühstückst du zu Hause?
Also ganz simpel, Brot und Butter und Käse, eigentlich wirklich einfach.
Käsebrot ist ein gutes Brot.
Käsebrot geht immer, das geht bei mir auch immer. Bist du also auch eher so ein bisschen der salzige Frühstückstyp, wenn du frühstückst? Ich auch.
Also ich habe nichts Süßes im Kühlschrank, gar nichts.
Ich habe daheim auch nur, ich habe immer nur, was immer mal im Kühlschrank sein muss, in meinem Eisfach, Eis. Ich brauche immer Eis.
Wo machst du das rein?
Ja, in Eis, ins Eisfach. Nee, in meinen Bauch. Ja, ich esse einfach halt Eis, Speiseeis.
Du dachtest, ich
könnte mir so Eiswürfel rein. Lecker, das brauche ich immer.
Ich weiß gar nicht wer, aber ich kannte mal jemanden, die hat Eiswürfel gesnackt. Die hat das zerbissen. Ich fand das geil.
Das ist wild.
Ich weiß nicht.
Nee, ich meine,
wir haben immer diese Folge gehört und es war Shoutout.
Das ist mein süßer Snack to go. Speiseeis. Es geht auch morgens. Kann man auch bei Chicken Waffles. Gibt es manchmal auch eine Kugel Eis dazu. In Amerika.
Sollte Caramel Eis dann.
Oh, ist eigentlich eine gute Idee.
Ist eigentlich ganz gut, ja. Bald,
bald Frühstück 3000. Und gab es auch Sachen aus der Sterne-Gastronomie, aus der Hotellerie, die Gerichte von euch beeinflusst haben, wo du so dachtest, boah, ja, das würde ich schon auch gern mitnehmen in meinen Laden. So, hast du da auch Sachen irgendwie Inspiration gesammelt? Jetzt, dass man klar, Sachen, die man nicht machen will, wie zum Beispiel die gefächerte Wurst oder so, aber gab es auch Sachen, wo du dachtest, ah, nice, das könnte man mitnehmen oder vielleicht sogar noch verbessern danach?
Also ich weiß, dass zwei, drei Sachen von Lukas übernommen wurden. Also es sind dann meistens so einzelne...
Hey, Crispy.
Crispy ist da.
Ist auch noch da.
Geil.
Das sind dann meistens so einzelne Komponenten, die dann wieder anders kombiniert werden. Also da wird dann mal ein Sorbet mitgenommen und dann zum Beispiel mit dem Banana Bread kombiniert. Grundsätzlich, was wir so aus der Hotellerie mitgenommen haben, ich würde es jetzt gar nicht so explizit aufs Essen beziehen, sondern eher auf den Service zum Beispiel. Also es fängt damit an, der Gast kommt rein und dem wird die Jacke abgenommen. Der wird zum Platz begleitet, dann wird die Karte gereicht, dann wird man halt wieder verabschiedet, die Garderobe wird geholt, die Jacke wieder zurückgegeben. Also so Kleinigkeiten, ne? Dass es dann halt richtig eingedeckt wird, dass es vernünftige Servietten am Tisch gibt, dass halt alles einfach so seinen Platz hat und man diesen guten Service eben in diesem Frühstückskontext übersetzt, was man ja eigentlich hier kaum irgendwo findet. In Berlin ja, zumindest, ja. Sondern es ist immer alles so, man wird halt abgefrühstückt, wenn du Glück hast, ist der Tisch abgewischt oder da klebt ja, halt irgendwie noch das trockene Eigelb dran von dem Gast davor. Und das ist, glaube ich, das, was wir auf unserer Seite, also auf Service-Seite am meisten mitgenommen haben und da umsetzen wollen auch.
Und diese Ecke, wo ihr seid, ich finde das eigentlich voll, also ich kannte die, bin da jetzt auch nicht so viel unterwegs am Kudamm, aber Crispy macht sich auf dem Sofa bequem, das finde ich sehr gut. Das mache ich auch immer. Aber ich finde die Ecke eigentlich voll nice, auch das mit der, dass die Bahn direkt daneben vorbeifährt. Das hat für mich irgendwie so ein bisschen New York-Style, ich finde das voll geil. Und seid ihr da schon irgendwie hingegangen mit dem Gedanken, ihr wolltet ja so einen Eckladen haben von vornherein schon, ne? Das finde ich voll geil, weil wenn man so dran vorbeiläuft, guckt man so rein und hat direkt so, oh, was machen die da, was haben die da auf dem Teller? Das finde ich voll das coole Konzept. Weil irgendjemand hat geschrieben, ja, direkt an der Straße mit so einer Bahn davor. Ich dachte so, ja, voll geil.
Das hat ja auch viel also mit Sichtbarkeit zu tun.
Man kann das halt niemandem, also man kann es nicht allen Leuten recht machen, ob da nur eine U-Bahn vorbeifährt oder nicht. Das ist außerhalb meiner Zuständigkeit.
Ja, normal, klar.
Aber wir haben, wie gesagt, wir sind da an dem Laden vorbeigefahren, haben schon irgendwie so an West-Berlin gedacht, aber nicht unbedingt an Schöneberg. Und das hat aber einfach irgendwie, das war einfach so ein Bauchgefühl. Ne? Wir standen da vorne und haben gedacht, okay, das ist es, also das Haus ist sichtbar, da wird alle zwei Jahre die Fassade erneuert. Also das knallt halt einfach richtig. Ja. Du fährst da dran vorbei, du kannst es nicht übersehen. Und die Ecke ist, entwickelt sich gerade, würde man mal sagen. Also.
Ja, aber wie du sagst, auch die Nähe zu den ganzen Hotels und so, das ist ja schon nice. Und zum Kudamm halt.
Also lustigerweise war ich ja sehr oft in der Ecke, bevor wir zu euch frühstücken. Stimmt, sind, ja, weil ich erzählt, ja, um die Ecke dann ein Fotoshooting für ein Kochbuch hatte und immer am Neuendorfplatz ausgestiegen bin. Mhm. Und ich finde die Station eigentlich auch richtig cool gemacht. Ja.
Ja.
Voll.
Ich habe da ein Foto gemacht von, also ich fand...
Ja, dann ist
mit
nice.
Blick aus dem Frühstück 3000 Schaufenster sozusagen.
Ja, apropos nice... Jens hat uns vorhin schon so heiß drauf gemacht, dass ich jetzt mal das Stichwort Geschenke fallen lassen würde. Und ich habe gehört, du hast uns da was mitgebracht.
Mhm.
Es wird hereingetragen. Spannung steigt.
Trommelwirbel.
Lieber nicht.
Also es gibt zwei...
Crispy guckt auch schon ganz...
verschiedene Sachen für dich. Du bist ja nicht vegan. Deswegen gibt es für dich unseren Signature-Dish... ausgemachten Eierlikör.
Oha! Das ist ja übergeil. Alter, Weihnachten ist schon gerettet.
Genau, kann man...
boah.
So gut.
Das, also der Eierlikör, den gab es schon... Der war schon auf der Karte, bevor das Restaurant überhaupt in Planung war.
Stühle und Eierlikör. Die Essenssachen.
Damit sind wir eigentlich alle aufgewachsen mit Eierlikör. Ich kann mich erinnern, dass ich damals als Kind immer schon die Becher von meinen Eltern ausgeleckt habe. Und
voll nice. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
Genau, und für dich gibt es so eingelegtes Gemüse, was es bei uns auch auf der Karte gibt.
Geil.
Mega.
Ich liebe
Pickles. Boah, ey, wir müssen gleich einen Shot trinken.
Mega, danke dir. Sehr cool.
Boah, gerne. Ey, wir werden hier so verwöhnt. Mein Weihnachten ist auf jeden Fall eigentlich jetzt schon safe.
Ja,
echt. Voll gut.
Und Silvester direkt mit.
Ja, das wird oder alles halt, mit.
Die Flasche wird nicht so lange halten. Mit,
nee, also, das glaube ich schnell. Auch. Voll gut.
Aber Eierlikör gab es bei meinen Großeltern auch immer. So ein Likörchen und dann auch so Waffeln, die innen drin so mit Schokolade gezogen waren. Ich erinnere mich. Genau.
Geil. Aber wo du gerade von früher erzählst, tatsächlich habe ich bei meiner Google-Recherche nicht so viel über dich gefunden. Ich habe erstmal was gefunden und dachte so, okay, die hat aber ein breites Spektrum. Die ist Köchin, Radiologin, arbeitet. Dann habe ich immer gemerkt, nein, das ist sie nicht. Aber gab es denn bei euch früher zu Hause, hat das irgendwie frühstücksmäßig dich geprägt oder gab es früher bei euch einfach so normal Frühstück oder gab es keins oder gab es ganz viel?
Also bei uns gab es eigentlich immer nur sehr einfaches Essen. Also ich bin überhaupt nicht mit so Kulinarik aufgewachsen und an das Thema auch erst rangekommen, als ich angefangen habe, im Hotel zu arbeiten. Und ich erinnere mich da eigentlich immer ganz gerne dran, weil ich noch genau weiß, wann ich so dieses erste Schlüsselerlebnis hatte mit Essen. Und das war im Gourmet-Restaurant im Lorenz-Adlon oben. Und ich bin durch die Küche gelaufen und das erste Mal an so einem Pass vorbeigegangen, wo diese Wärmelampen oben von der Decke runterhingen und auf den Teller halt leuchten. Und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Und dann lag auf dem Teller so ein Kartoffelpüree mit Froschschenkeln und da dran war dann noch so ein Schaum. Und das wurde alles mit so Pinzetten angerichtet und so. Also so richtig krass, wie man sich das halt so vorstellt. Und da habe ich so gemerkt, krass, das ist ja total faszinierend irgendwie, was hier abgeht. Das ist ja eine ganz, ganz andere Welt. Und dann fing das irgendwie an. So. Und dann habe ich angefangen, mein ganzes Geld irgendwie für Essen auszugeben und mich da selbst eigentlich drin zu bilden, würde ich mal sagen. Und so ist das Interesse dann irgendwie geweckt worden. Mhm. Also Frühstück oder Essen habe ich nicht viel zu tun gehabt in meiner Jugend.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aber was war so dein einschneidendstes Essens-G-Restaurant-Erlebnis, wo du sagst, boah, das ist...
Also es gibt ein Restaurant, wo, zwei würde ich sagen, die sind beide in Tokio. Also es gibt einen Ramen-Laden in Tokio, Usagi-Ramen heißt der, ist ganz klein, Rabbit-Ramen, das sind so 10 Plätze,
geil.
Total simpel und das Essen ist so krass, also wir sind relativ häufig da, weil mein Freund oft dort ist zum Arbeiten. Und wir wohnen immer in demselben wirklich shitty Hotel, wo der Laden unten drin ist.
Geil.
Und gehen da jeden Tag hin. Also manchmal sind wir so eine Woche da und wir gehen da jeden Tag hin. Und das ist so eines der krassesten, besten Restaurants für mich, was ich je gesehen habe.
Usagi-Ramen?
Usagi-Ramen. Also richtig, richtig... gut.
Geil, das muss ich mir merken.
Und dann gab es noch einen anderen Laden auch in Tokio, wo wir Sushi essen waren. Die hatten 2 Sterne und wir haben so ein Menü gegessen, irgendwie mit 20 Gängen. Und ich weiß, dass ich bei einem Gang, also dir wurde auch alles mit der Hand serviert, es gab keine Teller, sondern der Sushi-Meister, der das gemacht hat, hat dir jeden Gang mit der Hand gereicht und du hast es dann halt von der Hand runtergenommen.
Das ist ja krass.
Total, also richtig, richtig abgefahren, ne? Also auch eine ganz besondere Bindung natürlich dazu aufbaust. Und da gab es einen Gang, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind. Das war echt? Echt krass.
Oha, was so gut geschmeckt hat einfach.
Ja, weil das auch so diese ganze, wie das zelebriert wurde. Und du siehst halt, okay, wird irgendwie der Reis da rausgeholt, dann wird es geformt, dann kommt der Fisch oben drauf. Und das hat irgendwie eine ganz andere Wertigkeit, das Essen da. Ne?
Krass. Das will ich auch mal erleben, dass mir die Tränen kommen. Aber es kommt noch. Hoffe ich.
Wir werden irgendwann zusammen nach Tokio fliegen.
Ja,
ja, auch gerade die japanische Küche, ne, die so krass traditionell auch geprägt ist, wie viele Jahre auch so ein Sushi-Koch einfach seine Ausbildung macht. Ne?
Aber das ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass es halt gar nicht irgendwas, es muss kein Sterneladen sein, es muss auch irgendwie keine gehobene Küche sein oder irgendwas Komplexes oder Kompliziertes, sondern manchmal sind das für mich gerade so die einfachen Sachen, die dann einfach richtig krass hängen bleiben. Also die einfach so eine Emotion manchmal auslösen, dass man das einfach irgendwie nie wieder vergisst und da immer wieder drauf zurückkommt.
Ja, und das kommt ja auch immer drauf an, mit wem man dann unterwegs ist, was es für ein Moment ist, in welcher Stimmung man ist, sind ja ganz viele Faktoren.
Gab es denn so reisenmäßig auch was, wo du so dachtest, boah, das machen die hier so, gerade beim Frühstück gibt es ja schon auch von Land zu Land, sagen wir mal, die ein oder andere Eigenheit bei den Leuten, so zum Beispiel so englisches Frühstück, dachte ich immer so, was ist bei euch kaputt, Digga? Also es gibt ja auch voll viele, die das richtig abfeiern. Ich hatte auch schon mal ein, zwei, die richtig nice waren, aber der Teller sieht ja aus wie wie bei mir bei der Metzger, vom Schlachter, so voll ist der ja hier, da Reis, nee, nicht Reis, so Gott im Himmel, diese Bohnen.
Baked Beans und Blutwurst und
Haggis.
Würstchen.
Das ist schottisch, ja.
Ja, alles Mögliche ist da drauf.
Ach so, ich find's leider geil. Also, als ich noch Fleisch gegessen habe.
Die Veganerin wieder, ja, ich find's leider geil.
Ja, ist so. Ich war vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren in Schottland gewesen. Da waren wir in Edinburgh in so einem geilen, auch es war so ein Boutique, war kein richtiges Hotel, aber es war so ein familienbetriebenes Haus und das war ein richtig geiles Frühstück. Und Haggis ist ja auch so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist ja auch so ein Mix aus Hack, Braten, Blutwurst.
Es wird im Schafsmagen übrigens zubereitet, glaube ich.
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Du füllst es in den Schafsmagen rein und dann, also wenn ich richtig informiert bin, wenn nicht, korrigiert mich. Und dann kochst du das in dem Schafsmagen so zugebunden und dann schneidet man das auf und das ist dann der Haggis irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange, aber das soll, glaube ich, so sein. Aber der Brit hat's geschmeckt auf jeden Fall.
Ich bin ja nicht Veganerin geworden, weil es mir nicht schmeckt, sondern aus anderen Gründen.
Das ist ja auch sehr löblich.
Also wir hatten mal Scotch Eggs auf der Karte. Das lief auch richtig, richtig gut. Und eigentlich hat man das ja auch eher in so einem Wirtshaus-Kontext, ne? Also dieses Scotch Egg, dann halb aufgeschnitten, dann noch so ein bisschen Kartoffelpüree und Soße drauf.
Was ist das genau, Scotch Egg? Sorry, ich bin.
Das ist Hack, also du hast ein gekochtes Ei und dann wird das ummantelt mit Hack.
Geil.
Ist richtig gut, ne?
Boah, das klingt echt richtig
nice. Ja, und wir haben das dann so mit Salsiccia halt ummantelt, dann wird das nochmal gebacken. Dann irgendwie eine Kartoffelschnitte dazu. Also man kann wirklich so einfache Sachen, die man eigentlich irgendwo aus einem Wirtshaus-Kontext kennt, dann doch in geil übersetzen.
Mhm. Ich muss sagen, mein Favorite-Frühstück, was ich echt, glaube ich, oft essen könnte, wo ich mal in Malibu war oder allgemein in Kalifornien, diese Breakfast-Burritos mit, das war so geil, mit Ei, ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Ei, Avocado, irgendwie noch Bacon, eine geile Soße und dann.
Also du bist jetzt ungefähr der vierte innerhalb der letzten zwei Wochen, der das sagt und es ist schon in Arbeit. Es ist krass, dass du das jetzt nochmal sagst. Also nach der Pause geht auf jeden Fall der Breakfast Burrito an den Start.
Nee, ohne Witz, das war irgendwie für mich so die perfekte Kombi aus so American Style und trotzdem noch so ein bisschen gesund mit Avocado drin und das war mega. Das könnte ich echt, könnte ich mich reinlegen.
Auch wenn ich ja Süßkram mag, aber ich bin, was Frühstück angeht, auch eher so der Rührtofu-Typ.
Ja, Rührtofu, das musst du mir mal machen.
Ja,
das
so veganes Rührei.
Da gibt es ja auch verschiedene Varianten.
Wie machst du das?
Tofu? Nee, aber das ist... das Geheimnis liegt in der Konsistenz. Weil viele VeganerInnen machen das so furztrocken, ne? Die krümeln dann so ein bisschen Tofu, ein bisschen Räuchertofu. Und ich mache halt viele Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln. Und da kommt immer eine ganze Zwiebel rein, auch wenn ich das für mich alleine mache. Die werden dann ein bisschen glasig angeschwitzt. Und dann kommt der Tofu dazu, den zermantle ich so mit der Hand. Und dann dürfen da so ganz kleine Krümel drin sein, aber auch mal ein größeres Stückchen. Und dann brate ich das knusprig an. Und dann kommt Kurkuma dazu. Ich mache entweder auch noch eine Tomate in Stücke, genau. Tomate in Stückchen oder frischen Blattspinat hübsch unter. Und dann kommt neutraler Kokosjoghurt, also ungesüßt. Und dann halt ordentlich Kala Namak, also das indische Schwefelsalz, was halt nach Ei schmeckt.
Bindet das auch irgendwie so ein bisschen, oder?
Nee, Kala Namak so für den Geschmack. Aber
wie
das
wird das dann zu so einem Ei? Also halt, ja, es wird kein Ei. Aber wie wird das halt so diese Konsistenz? Wie kriegt ihr das durch den Tofu?
Ja, der Tofu bindet nicht, aber du hast halt den Joghurt dann. Und wenn du das noch ein bisschen heiß machst und dann verdunstet so ein bisschen Flüssigkeit und dann hast du dieses schlonzige.
Ja, ja, das sah nämlich echt so aus. Ja. Ich hab's ja gesehen. In der Story.
In der Story. Nee, das ist schon, das kann ich eigentlich auch fast jeden Tag essen. Ich habe es letztens auch abends gemacht. Also ich esse auch Frühstück all day long. Ja, aber es gibt auch noch Varianten mit Kichererbsenmehl und sowas. Das habe ich noch nicht probiert, weil mir das dann zu viel Aufbiss ist. Also dann extra noch eine Schüssel und das anrühren. Ich denke mir so, schmeiße ich alles in die Pfanne und dann ist fertig.
Also veganes Rührei ist auch gerade so ein Thema, das im Raum steht.
Ah ja. Hast du jetzt ein paar gute Tipps gekriegt?
Britt wird sich auf jeden Fall freuen.
Voll. Ja, das ist, kriegt man halt sau selten in Frühstücksläden, veganes Rührtofu.
Ja, weil halt so viel auf Ei basiert halt. Oder jetzt nicht bei euch, aber ich meine generell, es hat Frühstück immer schon sehr mit Ei verbunden irgendwie, mit allen möglichen Sorten, scrambled, sunny side up, gekocht, puriert.
Ja,
also wir sind ja alle keine Vegetarier oder Veganer und ich finde, umso richtig gut oder eine breit aufgestellte Auswahl an veganen Gerichten zu haben, hilft das immer, wenn da jemand dabei ist, der selbst Veganer ist, weil ansonsten hast du gar nicht so wirklich den Ansatz, dich da so reinzuhängen in diese Materie, ne? Aber
ich stehe gerne zur Verfügung. Ja.
Aber der Bedarf ist da auf jeden Fall.
Ja, für vegan essen.
Weil das ist ja auch so ein Ding, ne, das hatten wir jetzt auch schon öfter in Folgen gehabt, wenn wir zwischendurch fragen, wo gehen wir jetzt zusammen zum Abschluss irgendwie essen oder dann ist es eigentlich am coolsten, wenn es ein Laden ist, wo es für alle mehrere Sachen gibt. Ne? Oft hat man dann nur ein einziges veganes Gericht. Und dann denkst du, okay, ja, kann man mal hingehen. Aber wenn einfach die Karte gut durchmischt ist und man da mit allen möglichen Leuten zusammen hingehen kann, das hat auch voll den Charme einfach.
Also ich nehme ungern Leute, die nach einem vegetarischen Restaurant fragen, gerne mit in ein vegetarisches Restaurant, weil das oft, finde ich, gar nicht so gut ist. Ne? Also wie du sagst, es ist immer besser, einen Laden zu finden, wo das Essen gut ist und man dann halt irgendwie ein, zwei Optionen hat.
Ja, ja.
Was ich fragen wollte, wo ich gerade mir einen Kaffee geholt habe, habe ich irgendwas mit vegetarisch noch gehört. Und ihr wart ja auch im Cookies and Cream mit einem Frühstücks-Pop-Up. War das dann nur vegetarisch?
Das war vegetarisch.
Hat der Stefan euch da auf die Finger gespannt?
Nee, aber Cookie. also Stefan ist ja nicht Vegetarier, aber Cookie ist Vegetarier und das war die Voraussetzung dafür, dass wir das da machen könnten, dass es vegetarisch ist. Genau. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, was wir da gemacht haben, aber es gab auf jeden Fall 3 oder 4 Gänge vegetarisch.
Nice. Und plant ihr jetzt in Zukunft, obwohl ihr jetzt eure Mainstation sozusagen am Start habt, trotzdem mal noch das ein oder andere Pop-up zu machen? Oder war das nur als Vorlauf für das Main-Restaurant?
Das ist jetzt schon, also ist jetzt noch nicht in Planung, aber die Idee ist da. Also erstmal gucken wir jetzt die nächsten Monate so verlaufen. Ja, aber fürs nächste Jahr ist das auf jeden Fall in Planung, aber dann nicht in Berlin, sondern das in anderen Städten zu machen. Also praktisch das Konzept mal so ein bisschen hier aus Berlin rauszutragen und mit der Idee, sich dann auch irgendwie zu erweitern in Zukunft. Ne?
Ja. Wie steht ihr denn zum Thema, also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr die ganze Karte jetzt im Kopf, aber wie sieht es denn eigentlich mit Alkohol aus bei euch?
Sehr gut.
Du hast den Eierlikör vor dir stehen.
Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, weil ich denke, wenn ich zurück an Malibu denke, ich denke so gern zurück an Malibu, da gab es ja immer Mimosas halt zum Frühstück, wird erst von der Mimosa geballert, irgendwie Orangensaft mit Sekt oder, wenn es gut läuft, Champagner. Ja. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber habt ihr sowas auch immer im Angebot in die Richtung? Oder?
Also wir haben eine Cocktailkarte, wir haben eine Champagner- oder Schaumweinkarte. Wir hatten mal angefangen auch mit Wein, aber das wird nicht viel getrunken. Deswegen haben wir das jetzt stark runter reduziert. Dafür aber so Schaumweine halt viel mehr ausgebaut. Und Wir waren am Anfang doch überrascht, wie viel, wie früh getrunken wird. Ja, ja. Weil das auch, also als wir angefangen haben, das Konzept umzusetzen und auch irgendwie so vorzustellen, auch bei der Bank zum Beispiel vorzustellen, kam dann immer die Frage, ja, wer soll denn morgens um 10 schon Alkohol trinken? Also es machen mehr Leute als wir. Doch, das geht gut. Also Espresso Martini ist der Bestseller.
Das habe ich schon so oft gehört. Ich habe das noch nie in meinem Leben getrunken. Dings trinkt das immer im Berghain, meine Mitbewohnerin. Und ich denke mir so, was ist das? Was ist denn das? Einfach Espresso mit einem Schuss Martini.
Also Wodka, Zucker, Kaffee.
Ah, okay. Krass. Gar kein Martini.
Nee, kein Martini drin.
Okay, krass.
Geil.
Ja, dann Prost.
Also ich, als wir bei euch waren, habe ich meiner Mutter direkt ein Foto geschickt, bevor wir überhaupt in die Karte geguckt haben, weil interiormäßig ist sie nämlich auch so drauf wie ich. Shoutout an meine Mom, die mich bald besuchen kommt.
Shoutout.
Und dann habe ich die Karte aufgeschlagen und den Eierlikör gesehen, habe ich ihr direkt noch ein Foto geschickt. Nicht so, okay, wir müssen hier hingehen, weil Eierlikörchen ist auch so ein Family-Ding.
Ist auch nett. Also wir haben manchmal so ältere Ehepaare aus der Gegend, die dann tatsächlich morgens um 10 kommen und Eierlikör trinken. Das ist total süß.
Mega.
Süß.
Ja, aber ich finde auch so, Frühstück ist für jeden auch immer so ein bisschen so ein Ritual mäßig, wie er das macht. Also manche haben halt das Ritual, dass sie gar nicht frühstücken zum Beispiel. Aber ich finde so, das sind schon so Sachen, wenn man da in der Kindheit oft was gemacht hat, dann will ich das immer noch wieder so haben irgendwie. Ich meine, klar, das ist beim Essen allgemein so, aber ich finde, beim Frühstück ist es noch ein Tick mehr irgendwie. Oder? Hast du nicht das Gefühl?
Ja, Frühstück ist irgendwie nochmal so richtig special.
Voll. Und ich finde auch, dass es so voll der, so, sich so die Zeit zum Frühstücken zu nehmen, ist auch irgendwie so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen nach Luxus an. Also, weißt du, ich meine, ich schaffe das irgendwie immer nur am Wochenende. Ich bin zwar jetzt umgezogen, aber bisher habe ich immer im Boxi gewohnt und da ist Samstag immer so ein Markt. Dann gehe ich immer am Samstag auf den Markt, kaufe irgendwie einen geilen Käse, geilen Aufschnitt, geiles Brot und dann ist das so mein ausgedehntes Frühstück. So. Das schaffe ich immer, aber mehr schaffe ich irgendwie.
Also die Frage war natürlich auch, kriegen wir den Laden unter der Woche voll? Am Wochenende ist natürlich nicht das Problem, aber wer hat Zeit unter der Woche, sich irgendwo lange hinzusetzen? Als ich nach Berlin gekommen bin, ich komme ja eigentlich aus Magdeburg, aber vor 17 Jahren hierher gezogen, habe ich auch da am Boxi gewohnt.
Geil.
Und ich fand das immer, also ich fand das wirklich überraschend, wie viele Leute unter der Woche Zeit haben, weil die ganze Niederbarnimstraße, die ganzen Cafés ist alles voll, jeden Tag, zu jeder Uhrzeit. Und es gibt genug Leute, die
ja,
die
voll,
Zeit haben.
Voll.
Oder irgendwie andere Arbeitszeiten haben. Also das ist.
Ja, viele sitzen ja auch mit ihrem Laptop direkt da und haben schon irgendwie den ersten
Call. Eierlikör am Start.
Aber generell finde ich, dass es halt. Irgendwie ist es für mich so eine andere Mahlzeit, wie jetzt so, boah, ich gehe jetzt essen mittags oder ich baller mir so kurz was rein, weil wenn ich frühstück, dann halt so auf chillig halt.
Ja.
Sonst esse ich irgendwie im Gehen ein Croissant. Aber so, wenn ich mich hinsetze, dann ist es schon entspannt. Ja. Ich habe gehört, wir haben ja noch eine Kategorie.
Wir haben noch eine Kategorie.
Die hätte ich fast vergessen, aber und du schaust mich so erwartungsvoll an.
Ich dachte, das passt ganz gut zu der Story. Da war ein Markt oder ist immer ein Markt am Boxi und da gehen wir geil einkaufen.
Sehr gut aufgepasst.
Denn unsere nächste Kategorie heißt Allerlei
aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3.
Und auch wenn du keine gelernte Köchin bist, haben wir gedacht, wir geben dir jetzt einfach 3 Zutaten. Die Idee ist, dass wir verkatert morgens in der Küche stehen oder auch abends nach einer langen Nacht nach Hause kommen und uns irgendwas Geiles kochen wollen, aber im Kühlschrank sind nur 3 Zutaten. Du sollst uns aus den 3 Zutaten was Geiles zaubern und hast auch den Rest der Küche zur Verfügung. Das heißt Reis, Sojasauce, Gewürze, jegliche Art Mehl oder so. Und bei mir im Kühlschrank warten auf dich ein paar Kräuterseitlinge, ein Stück veganer Parmesan und eine Aubergine.
Oh Gott.
Risotto. Ich würde Risotto machen mit dem Parmesan und dann gebratene Kräuterseitlinge und gebackene, im Ofen gebackene Aubergine würde ich dazu machen.
Geil, ja, das hört sich gut an.
Risotto mit Kräuterseitling und?
Und gebackene
Aubergine.
Genau, im Ofen abgeschoben und so knusprige.
Ah, schneidest du die vorher in Scheiben oder machst du die ganz rein?
Also halbiert und dann diese Rauten reingeschnitten und dann abschieben, bis es richtig durchgebacken ist und richtig knusprig ist.
Mm.
Also ich koche jetzt inzwischen nicht mehr so viel, aber ich kann eigentlich auch ganz gut kochen. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, mich bei uns in die Küche zu stellen. Das nicht, aber so im Home-Kontext
kann
ich das eigentlich ganz gut. Ich glaube, so schnell hat die Aufgabe noch niemand gelöst.
Nee, noch nie.
Das war krass.
Das war krass. Aber ohne die Vorlage, dass es auch Reis in der Küche gibt, wäre ich auch überfordert gewesen.
Okay, beim nächsten Mal darf ich nicht so viel vorher erzählen. Ja, cool. Guter Plan. Risotto habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ich auch nicht. Crispy auch nicht. Crispy auch nicht. Ich glaube ja.
Stimmt. Bei euch steht auf der Karte Brotpudding.
Mhm.
Und Curly und ich haben uns gefragt, was der Unterschied zwischen French Toast und Brotpudding ist.
Habt ihr den gegessen?
Nee.
Nee. Also der Brotpudding ist eigentlich entstanden, weil wir immer so viel Brot über haben am Ende des Tages, was halt nicht verkauft wird und nicht gegessen wird. Und dann haben wir uns halt überlegt, was machen wir denn damit? Das ist ja scheiße, wenn man das immer alles wegschmeißt.
Hm.
Also ist dieser Brotpudding daraus entstanden. Also das sind halt die Brotreste, die dann gemixt werden. Dann kommt da Ei rein, Sahne und dann wird das Ganze abgeschoben im Ofen, wie so ein Soufflé eigentlich. Und das ist der Brotpudding. Unterschied ist, dass das French Toast ist aus einem Brioche gemacht. Also zum Beispiel sind in dem Brotpudding auch die Reste von dem Brioche drin, die Abschnitte.
Best of all.
Ja.
Und so haben wir diesen Überfluss eigentlich ganz gut verarbeitet.
Mhm. Backt ihr die Brioche dann auch selbst?
Ja, also bis auf das Brot an sich ist alles selbst gemacht. Also Brioche wird selbst gemacht, das Focaccia.
Die Marmelade.
Marmelade. Also eigentlich alles bis auf Brot.
Mhm.
Ja. Voll geil.
Ja. Housekeeping, Post für Sie. Hat's geklingelt?
Hat geklingelt, ja. Ne? Ich habe heute meine Ohren extra geputzt und ich habe gehört, es hat geklingelt. Weil wir haben noch eine mysteriöse Überraschung für uns alle drei.
Mhm.
Wir haben nämlich Post vom Housekeeping bekommen und wir wissen alle nicht, was da drin steht. Deshalb lasse ich mich jetzt heute schon wieder überraschen.
Wie jede Woche.
Wie jede Woche.
Housekeeping ist meist nichts Gutes.
Das stimmt. Die bisherigen Briefe, die ich vom Housekeeping bekomme, waren tatsächlich nicht gut. Ich erinnere mich noch sehr gerne, als ich auf Abifahrt in Lorette Mar war, da mussten wir 25 Euro extra Reinigungsgebühr für unser Hotelzimmer zahlen. Da kam aber kein Brief durch die Tür, da kam das Housekeeping persönlich vorbei.
Die
Hausdame persönlich vorbei und hat uns diese freudige Nachricht überbracht. Deshalb hoffe ich, dass wir heute eine etwas sympathischere Nachricht haben.
Ja, ich bin gespannt. Hallo Britt, Curly und Maxi. Ihr dürft ein T-Shirt bedrucken mit einem Symbol, Spruch, Zitat. Welches für euch steht, euer Leben oder etwas, was euch repräsentiert? Was wäre es und warum?
Ja, bei Maxi wissen wir es ja schon.
Erzähl.
Was, oder sagen wir mal beim Frühstück 3000. Wissen wir ja, wir sind vaccinated and ready to fack, sag ich jetzt mal. Voll nice, diese T-Shirts fand ich auf jeden Fall richtig gut.
Letztens hat eine ältere Dame gefragt, ob das was Schlimmes ist, was da hinten drauf steht. Also sie kann ich ja fragen, sagt sie.
Eine mega witzige Idee. Was wäre denn auf deinem Shirt, Britt?
Auf meinem T-Shirt wäre ein angebissenes Croissant und es würde drunter stehen Prettylicious.
Gut, das ist gleichzeitig auch noch so ein bisschen Werbung für dich. Gut.
Never not selling.
Was würde ich denn da draufschreiben, ey? glaube, ich würde einfach irgendwie. Boah, was würde ich da? Lies nochmal vor, was muss drauf?
Ein Spruch, Zitat, Symbol, das für dich steht, dein Leben oder etwas, das dich repräsentiert. Also mir würde da auf alle Fälle ich was dann design du für dich.
Bitte design du dann mein Shirt, weil ich bin echt schlecht in mich selber beschreiben. Sag mal.
Mit einfach nur eine Rauchwolke drauf.
Ja, das ist ganz geil, ja, eine Rauchwolke ist geil.
Das ist subtil.
Kann ja alles sein.
Aber genau.
So eine Denkblase, die dann so in Rauch aufgeht. Ja. Das ist ja eigentlich ganz geil. Das ist gut. Und was für einen Spruch schreibe ich drauf? Take it easy. Sehr innovativ, wow. Aber ja, ich finde echt, ich weiß auch nicht, hier werden uns immer Fragen gestellt, die überfordern meine kognitiven Fähigkeiten irgendwie, ich weiß auch nicht.
Wir führen eine neue Kategorie ein, nachdem wir das Boss vom Housekeeping beantworten, die Frage vom Housekeeping beantwortet haben, muss der die Verfasserin die Frage auch beantworten.
Auf jeden Fall.
Aber gibt es dann noch was anderes, was du auf dein persönliches T-Shirt drucken lassen würdest?
Crispy kommt drauf.
Ja, Crispy kommt drauf.
Crispy-licious.
Crispy-licious ist geil.
Ja, ich mag gerne so Wortspiele.
Das merke ich schon.
Pretty Positivity, Pretty-licious, Crispy-licious, Curly.
Curly-licious. Aber warum Croissant? Isst du so gerne Croissants? Oder wie?
Ich liebe Croissants. Ich liebe aber Brioche, aber ich glaube, ich würde...
Aber wo kriegst du vegane Croissants? Gute vegane Croissants?
Ich habe den guten veganen Croissant-Spot hier in Berlin noch nicht gefunden. Aber es gibt einige Restaurants, die Croissants vegan haben. Die vegane Croissants haben. Es gibt im Prenzlauer Berg in der Nähe vom Kollwitzplatz ist es Plants, die haben vegane Croissants. Ich glaube, in der Parallelstraße, ich wohne ja noch nicht so lange in Berlin, das darf ich auch zu meiner Ausrede benutzen. Aber ich habe schon einige vegane Croissants hier gefunden. Mehr als in Mainz, auf alle Fälle.
Wie würdest du denn selber ein veganes Buttercroissant machen? Oder überhaupt ein veganes Croissant?
Naja, du machst halt einen Hefeteig und dann rollst du, das ist ja das, je mehr Lagen es hat, desto geiler ist es. Ne? Und dann hast du halt so ein Stückchen Pflanzenmargarine, normalerweise nimmst du Butter und dann klappst du halt den Teig da drüber und dann rollst du es aus und dann machst du nochmal Butter und dann klappst du das immer wieder, rollst wieder aus, klappst zusammen, rollst wieder aus. Und dann hast du halt ganz viele Schichten Teig, Butter, Teig, Butter, Teig, Butter und deswegen geht es halt so geil auf.
Das geht doch mit Margarine, Mann.
Definitiv.
Ich bin ein bisschen skeptisch, aber gut. Ich lasse mich gerne von dir in Bälde überzeugen. In Bälde, ja. In Baldigst.
Ich werde keine Croissants selbst machen. Ich kaufe dann welche. Das ist mir zu viel Aufriss. Okay. Ich mag es ja auch ganz gerne einfach. Vegane Brioche backe ich für dich sehr gerne. Mit Alba-Öl.
Da haben wir vorher schon drüber spekuliert, weil ich check nicht, was der Unterschied zwischen einem Croissant und einem Brioche ist. Was ist es?
Also Brioche ist halt nur ein Hefeteig mit viel Ei.
Brot eigentlich, also eigentlich fast ein Toast, würde ich sagen. Das kommt eigentlich eher so ein Brot nahe.
Ah,
aber
jetzt weiß ich, jetzt check ich's.
Brioche ist eigentlich immer in einem Kasten gebacken und dann wird es...
Das, was auch manche bei den Burgern benutzen, ist
genau. Brioche eher genau, ist ein Hefeteig auch. Und ein Croissant ist...
jetzt check ich's.
Ein Croissant.
Gebäck.
Gebäck, genau.
Wie seht ihr das denn so mit Brot? Habt ihr dann auch so verschiedene Brote am Start? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt von der Karte nicht mehr. Oder seid ihr nicht so die Brot-Type-Frühstücks-Gang?
Also wir haben zwei verschiedene Brote, ein helles und ein dunkles. Auch aus dem Grund, um einfach auch Abfall zu vermeiden, weil Brot immer zu viel ist, immer weggeschmissen wird. Und das reicht eigentlich aus, zwei Sorten zu haben, die dann aber gut sind. Also wie gesagt, wir sind ja kein Hotelrestaurant oder ein Hotelfrühstücksbuffet, wo man dann 10 Brotsorten hat, sondern eher also für uns ist eher wichtig, was Gutes und dann davon weniger als.
Ich höre, wie gesagt,
wir haben ja jetzt schon, habe ich ja gerade schon, so viel Brotpudding können wir ja gar nicht machen.
Stimmt. Aber ich höre da die ganze Zeit auch so ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken raus, dass ihr nicht viel verschwenden wollt und nicht viel Abfall produzieren wollt, was ich natürlich sehr nice finde. Kommt es auch so ein bisschen dadurch, dass man jetzt es so machen kann, wie man will, oder weil ihr in der Sterne-Gastronomie, Hotellerie oft gesehen habt, okay, da wird viel weggeworfen, da wird viel nicht mehr benutzt, oder einfach so generell?
Ich glaube, das ist einfach generell ein Anspruch. Also ich muss dazu sagen, es ist nicht einfach umzusetzen, nicht viel Müll zu verursachen. Das kennst du ja auch wahrscheinlich von zu Hause. Wenn du dich wunderst, krass, nach einem Tag ist der Mülleimer voll.
Das ist echt absurd, ne?
Und manchmal weiß man gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Und das dann halt irgendwie auf ein Restaurant zu übersetzen, also es ist also
der wirklich Container krass. War schnell voll.
Aber das ist einfach so ein eigener Anspruch, zu versuchen, zumindest das so weit wie möglich zu vermeiden.
Mhm.
Aber ich ist auch wieder so ein Erlebnis im Hotel gewesen, an das ich mich erinnere, wenn wir so Bankettveranstaltungen hatten. Und du hast wirklich am Ende des Abends so tonnenweise Berge mit Brot gesehen, dass alles weggeschmissen wurde. Sowas kannte ich ja vorher auch nicht. Ne? Das siehst du dann halt wirklich erst, wenn du in so einem Kontext arbeitest. Das hat mich immer echt schockiert, wie das so normal war, was alles so weggeworfen wird. Ne? Und das ist, glaube ich, was anderes, wenn man selbst eigenständig einen Betrieb führt, weil das natürlich auch Kosten sind, die verursacht werden, und weil das auch einfach nicht sein muss und du anders wirtschaften kannst, als jetzt in einem Hotel, wo alles irgendwie anonymer ist und es, die Mitarbeiter, glaube ich, jetzt auch nicht so, vielleicht nicht so das, wie sagt man?
Du im Blut haben halt. Oder einfach so verinnerlicht.
Verinnerlicht haben, genau. Ne? Es geht halt irgendwie alles ein bisschen schneller. Und das, muss ich sagen, habe ich aber in den letzten Läden, wo ich war, eigentlich immer sehr gut mitbekommen, dass da wirklich stark drauf geachtet wird, dass so wenig Abfall wie möglich produziert wird. Ne?
Aber das ist doch auch das Perverse bei Buffets. Also stelle ich mir das vor, dass da halt auch immer so, also es muss immer alles verfügbar sein. Und am Ende muss man es halt entsorgen, weil keine Ahnung, wie viele Menschen halt ihre Köpfe da drüber gesteckt haben.
Also es gibt ja auch Bäckereien, auch hier in Berlin, die sich so Nachhaltigkeit zum Beispiel auf die Fahne schreiben oder nachhaltige Produkte zu verwenden, auf die Fahne schreiben, was ja gut ist, aber dann siehst du halt am Samstagabend um 19 Uhr sind die Regale voll und dann fragst du dich halt, was ist jetzt daran nachhaltig? Also es bringt dir ja nichts, ein teures Mehl einzukaufen, wenn das danach weggeschmissen wird. Also das ist...
Ja, aber da entstehen ja auch coole Kooperationen gerade. Wir hatten ja den Ben Pommer vom Berlo da. Die machen doch auch mit Zeit für Brot dieses Zero Waste.
Ah ja, das habe ich jetzt auch gerade gesehen.
Sind ja auch ganz coole Sachen.
Wo war ich? Da habe ich da geschlafen oder was?
Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge angesprochen haben, aber ich weiß, dass die das auf alle Fälle machen.
Ah, okay. Du bist gut informiert. Gut. Sehr gut, Britt. Ja, voll geil. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt frühstücken zu gehen, obwohl wir schon
17 Uhr.
17 Uhr haben. Ich bin aber heute auch ein bisschen früher aufgestanden, aber trotzdem noch Bock, frühstücken zu gehen. Ja, voll spannend. Wie geht's weiter mit Frühstück 3000 in Berlin? Pop-ups in anderen Städten, hast du gemeint, ist der nächste Plan?
Also der nächste Schritt in Berlin ist eigentlich geplant Richtung Ost-Berlin oder Mitte.
Komm mal näher zu mir, bitte.
Also das wäre der nächste Schritt. Mal gucken, wann. Also wir sind ja jetzt ein bisschen ausgebremst worden über die letzten 2 Jahre. Den Start, den wir da hingelegt haben, war ja nicht so, wie es geplant war. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall schon der Wunsch, dass es weitergeht und nicht dort stehen bleibt.
Auf der veganen Speisekarte wird, an der wird auch schon getüftelt, wie du vorhin gesagt hast, die wird erweitert. Vielleicht gibt es hier noch bald ein Consulting für Rührei, für Tofu-Rührei.
Die Breakfast-Burrito mit Tofu-Rührei.
Geil, ich bin sofort da.
Also Breakfast-Burrito kommt, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Statement der Folge. Breakfast-Burrito ist in der Mache. Und ja, ey, wir freuen uns sehr auf die kommenden Pop-Ups, auf einen Laden in Ost-Berlin oder was auch immer da passiert. Vielleicht auch Street-Frühstück-Food, das wäre auch mal interessant. Hm. Und ja, vielen Dank, dass du heute mit Crispy hier am Start warst.
Der schläft jetzt.
Sehr gut.
Jetzt ist er eingeschlafen.
Das heißt, unsere Stimmen können so nervig nicht sein, es beruhigt mich schon mal. Und ja, wir kommen auf jeden Fall auf ein neues ins Frühstück 3000, weil da gibt es noch einige Sachen auf der Karte, die ich jetzt umso mehr probieren will.
Definitiv. Nicht nur das vegane Bisschen Müsli, sondern auch die Linsenpfannkuchen.
Und den Brotpudding und den Eierlikör. Und Chicken and Waffles. Und den Breakfast Burrito nächstes Jahr.
Und den Espresso Martini auf jeden Fall.
Das klingt jetzt schon wie ein komplettes Menü für mich.
Ja, wir sitzen dann einfach den ganzen Tag da.
Safe, dafür ist es ja auch gedacht. Und vielen Dank für die tollen Gastgeschenke. Eierlikör, heute wird der feierlich angestoßen. Die neue Wohnung wird eingeweiht. Vielen Dank, dass du da warst, Maxi.
Danke für die Einladung.
Danke dir.
Dankeschön.